Petri, heil, ruft der Bootsverleiher seinen zwei Anglern hinterher, die bei ihm gerade ein Boot ausgeliehen haben. Petri, heil, und tatsächlich, die beiden erleben sofort einen echten Glücksfang. Und völlig von den Socken, weil sie das auch nicht gewohnt waren, meint der eine, wow, so ein Glück, oh, das haben wir sicher nicht nochmal. Die Stelle müssen wir uns unbedingt markieren und machen ein Kreuz mit Kreide auf den Boden des Holzes, auf den Boden des Bootes. Ja, ihr lacht schon, genau, sagt der Kollege auch zu ihm, du bist ja wohl ziemlich blöde, hier im Boot ein Kreuz zu machen. Was ist, wenn wir nächstes Mal ein anderes Boot haben? Also wir sehen, mit dem Anglerglück ist es so eine Sache. Was ist Glück? Ist Glück der einmalige Zufallstreffer? Kann sein. Oder ist Glück ein Gefühl? Oder die Erfahrung von etwas Gutem? Sehen wir nach, was für euch Glück ist und was ihr, wie ihr den Satz vollendet habt, Glück ist für mich. Also am deutlichsten hervorgehoben in der Wortwolke Familie, ist am häufigsten genannt worden, deshalb hier auch am größten, Freunde zu haben. Meine Familie, Geborgenheit, Sommer, Sonne, Meer, hat definitiv Glück, keine Frage, keine Schmerzen. Ja, auch das kann ein großes Glück sein. Lasst mal schauen. Oh, schlafen die Kinder, ja, ich verstehe, ich kann mich gut erinnern an die Zeit. Wenn sie dann in der Pubertät oder jenseits der Pubertät sind, freut man sich auch, wenn sie schlafen und nicht erst heimkommen, zwei Stunden später, wenn man, also meine Kinder meinen es wunderbar, muss ich mal kurz sagen. Genau, aber wie auch immer. Kein Streit, intakte Familie, Meer, Mama sein, Schnee, ja, kann auch ein großes Glück sein. Vielen Dank fürs Teilgeben an euren Glücksmomenten, an dem, was für euch Glück ist. In eurer Anspielszene gerade eben habt ihr ja auch von einer echten Glückserfahrung erzählt. Eigentlich waren es mehrere Glückserfahrungen, die da drin sind. Eine Glückserfahrung, natürlich am deutlichsten dieses volle Boot, eine Glückserfahrung, die sowas von umwerfend war, im wahrsten Sinne des Wortes, also das Boot ist ja fast gekentert, so voll. Eine Glückserfahrung, dass wir dieser Glückserfahrung damals vor 2000 Jahren ja den noch heute üblichen Anglergruß verdanken. Er kommt genau aus dieser Geschichte, Petri, heil. Wörtlich eben übersetzt, oder diese Grammatikkonstruktion, das Heil des Petrus. Ich wünsche dir, Petri, heil, ich wünsche dir, was Petrus damals bei diesem unglaublichen Fang erlebt hat. Sein Glück wünsche ich dir. Und nicht nur sein Glück, ich wünsche dir, was dein Leben wirklich glücklich macht. Ich wünsche dir, Petri, heil, das Heil des Petrus, das, was dein Leben heil macht. Unabhängig davon, wie voll deine Netze sind. Dieser Anglergruß aus dieser Begebenheit herkommend und eben nicht Petri Glück, sondern Petri Heil. In der Bibel übrigens, im Alten wie auch im Neuen Testament, ist Glück derselbe Begriff wie selig. Es hat beide Ebenen. Irdisches Glück, himmlische Seligkeit, Rettung, Heil. Petri Heil, umfassend dieser Begriff. Gehen wir nochmal rein in eure Geschichte, die ihr uns mitgebracht habt und entdecken miteinander unter der Überschrift Petri Heil, mehr als nur Anglerglück. Was jenseits voller Netze glücklich macht. Schon der Vorspann ist ja faszinierend, wenn Lukas seine Erzählung beginnt. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Ich meine, muss man sich ja den Satz mal auf der Zunge zergehen lassen. Große Menschenmengen, das kennen wir auch. Im Stadion, da sind große Menschenmengen. Oder beim Volksfest oder bei Demos oder was weiß ich was. Hier drängte sich eine Menge, weshalb sie will das Wort Gottes hören. Weshalb ist Gottes Wort für Menschen ein Glück, dass sie sich hier drängen? Das ist der deutlichste Beweis, dass es so ist. Die Antwort gibt uns diese Begebenheit selbst mit, wenige Verse später. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte also Jesus sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und das taten sie und dann fangen sie diese unglaubliche Menge Fische, dass die Netze zu reißen beginnen, erzählt Lukas hier. Also was für eine Szene, ihr habt das ja auch so dargestellt, wie Oberaffen peinlich das den Jüngern damals war. Also, ich meine, die Leute waren unterwegs, die Sonne ist schon aufgegangen gewesen, da war Halligalli an der Hafenpier. Als die Leute so gucken, was die da machen und dass die wieder rausfahren, da hat mit Sicherheit jeder so gemacht. Also das war Oberaffen peinlich, dieser Moment für die Freunde hier. Aber für diese Freunde hat dieser Eindruck des Wortes von Jesus mehr gezählt. Sie haben ihn ja noch nicht richtig gekannt, aber irgendwie war klar, ja, wir fahren. Die Zweifel, die ich habe, und als Fischer, ich kenne mich aus, sagen die Jünger, und die am Ufer sitzen und schon grinsen, alles zweitrangig. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Sprüche 3 erinnert haben, mein Konfirmationsdenkspruch, Ihr Konfis. Ihr bekommt demnächst euren eigenen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Wow. Zunächst vertrauen wir ja mal den Gesetzen dieser Welt. Also Gott hat die ja auch geschaffen. Das ist ja mal was nicht Falsches, sondern was Richtiges. Und trotzdem, Petrus damals und wir heute, Buch der Sprüche schon, Vorsicht, worauf verlässt du dich? Verlass dich nicht auf das, was dir dein Verstand eingibt. Und wenn er mit den Naturgesetzen noch so recht hätte, verlass dich mit deinem Vertrauen auf die Naturgesetze und verlass dich auf den Herrn. Er wird dich recht führen. Er wird dir nicht noch eine größere Blamage antun, als die, die ihr gerade hier hinter euch habt. Keine Sorge, verlass dich und verlass dich auf den Herrn. Und dann erlebt Petrus, dass dieses Wort des Gottessohnes Kraft hat und dass auf dieses Wort Verlass ist. Oder ihr, die ihr diese Woche im Psalmenseminar dabei wart, Psalm 1 haben wir miteinander entdeckt, glücklich ist, wer sich nicht zu den Spöttern setzt, sondern sich über die Weisung des Herrn freut. Und manchmal denke ich, sind wir als erstes unsere eigenen Spötter, dass unser Kopf sagt, ach, vergiss es, Gott und Glaube und die Welt ist halt so und da kann er jetzt auch nicht und wenn er kann ja nicht überall und 1000 Gedanken, die anfangen in uns zu spotten. Nein, glücklich ist, wer sich nicht zu den Spöttern setzt, sondern sich über die Weisung des Herrn freut. Und hier das Erste, Petri heilt, zum Glück haben wir einen Gott, der redet, deshalb zum Glück vertrau auf Gottes Wort. Unsere Frage war ja, was ist Glück? Und Glück ist für mich, würde Petrus sagen heute Morgen, dass Jesus mich sieht. Der ist ja mal standen geblieben, fand ich auch schön in der Szene bei euch. Er ist hergekommen, hat sich die Zeit genommen, der hätte genug anders zu tun gehabt. Nein, Gott sieht mich. Glück ist für mich, wird Petrus sagen, dass Jesus mich gesehen hat und dass er hergekommen ist. Glück ist, dass Jesus auch um berufliche Misserfolge weiß, um meinen beruflichen Misserfolg. Glück ist, wird Petrus sagen, dass Jesus um meine durchwachten Nächte weiß. Und manch Mutter unter uns, wir haben es gerade gelesen, schlafende Kinder, Glück ist, dass wir einen Herrn haben, der auch um durchwachte Nächte weiß. Und nicht nur, weil das Kind zahnt, sondern vielleicht, weil sie außer Haus sind, wir nicht wissen, wo sie sind. Glück ist, dass Jesus mitleidet, wo wir mit leeren Händen dastehen. Glück ist, dass ich Jesus nicht egal bin, sondern dass er für mich handelt, wird Petrus dazulegen. Glück ist für mich, Petrus, dass Jesus mich mit seinem Wort herausfordert, ihm zu vertrauen. Die Frage, was ist Glück? Ich glaube, oder würde für mich sagen, und ich glaube für viele von uns auch, Gottes Wort zu haben, was für ein Glück. Ich mag gar nicht darüber nachdenken, dass Gott nicht mehr redet, dass wir sein Wort nicht mehr hätten, dass keine Kraft dahinter ist. Petri, Heil, unser Heil, hängt wesentlich an seinem Wort, weil es ein Wort ist, das Kraft hat. Wir hätten keine evangelische Kirche, es hätte keine Reformation gegeben, wenn Martin Luther nicht täglich stille Zeit mit Gott verbracht hätte. In seinem Turmstüblein erzählt er am Ende von seinem Leben, wie ihm über der täglichen Bibellese bei Römer 1,16 der Kronleuchter aufgegangen ist. Ich schäme mich, schreibt Paulus und Luther, für Luther war es der Schlüsselvers, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Und Luther hat kapiert, oder es ging ihm auf, es hat ihn gepackt, das steht ja nicht, Gottes Wort informiert mich, was ich tun muss, wie ich in Zukunft leben muss, was ich berücksichtigen muss, dass Jesus sich vielleicht über mich erbarmt und ich mal dabei bin in der Ewigkeit. Nein, das steht nicht, informiert mich. Es ist eine Gotteskraft, die selig macht. Es ist ein wirkmächtiges Wort. Und indem wir uns diesem Wort stellen, passiert etwas. Es verändert uns, es macht was mit uns. Es rettet, es eine Kraft, die Heil schenkt, selig macht. Wer meint, auf Zeit mit Gott, Zeit mit seinem Wort verzichten zu müssen, verzichtet auf Kraft, verzichtet auf Vergebung, verzichtet auf Korrektur, verzichtet auf Wegweisung, verzichtet auf Trost, verzichtet auf Halt in der Trauer, in der Krise, verzichtet auf Heil, verzichtet auf Leben, verzichtet auf ein Verständnis von Gottes Geschichte mit dieser Welt und auch von dieser Leitlinie, dass wir die Geschichte dieser Welt aus der Perspektive des Wortes Gottes sehen, wie er Geschichte schreibt und noch schreiben will. Heute Morgen, Glück, was für ein Glück, dass wir einen Gott haben, der redet. Und deshalb die Ermutigung, dass wir uns diesem Wort stellen, täglich, morgens 10 Minuten, einen kurzen Abschnitt lesen. Ich empfehle fortlaufende Bibellese nach einem konkreten Bibelleseplan und den dazu als Erklärung, auch als Verständnishilfe. 10 Minuten reicht immerhin. Und wer Tipps braucht für konkrete Bibellese, was man da dazulegen kann, wo Texte gut erklärt werden, darf sich gern melden. Und abends ein Kapitel von vorne bis hinten in der Bibel. Nach 3,5 Jahren ist man durch und dann von vorne los. Flächen lesen. Dass wir ein Verständnis bekommen für das, wie Gott Geschichte schreibt, Heilsgeschichte schreibt, wie er diese Welt geprägt hat und wohin er mit dieser Welt will. Also, kurzer Abschnitt, persönlicher Impuls, Flächenlesen, abends ein Kapitel. Petri, Heil, zum Glück, vertrau auf Gottes Wort, weil es ein Wort ist, das Kraft hat. Und das Zweite, zum Glück gibt es die Gefährten. Petrus erlebt ja hier eine Runde Petri Heil, Anglerglück ohne Ende. Ich lese nochmal. Sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und dann wird hier erzählt, deshalb winkten sie den Fischern, wörtlich heißt es hier, den Gefährten im anderen Boot, also die waren mehrere Boote mit Freunden unterwegs, winkten den Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Gott schenkt einen Fang, der so groß ist, dass die Netze reißen. Die einzige Chance, diesen Fang einzufahren, ist vor den Fischen die Gefährten ins Boot zu holen. Der Segen zerrinnt zwischen den Netzen, wo wir uns um uns selber drehen. Der Segen, den Gott uns schenken will, wird uns zwischen den Netzen zerrinnen, wo wir uns um uns selber drehen. Meinen, alles selber machen zu müssen, meinen, wir könnten selber nur am besten, meinen, ich frage niemand, ist Gott schneller, wenn es allein macht. Nein, unsere Netze werden reißen. Der uns von Gott zugedachte Segen wird nicht ins Boot kommen. Bevor du den Segen ins Boot holst, hol dir die ins Boot, die Gott dir zur Seite gestellt hat. Gott baut sein Reich nicht mit Einzelkämpfern. Paulus spricht deshalb ja auch von der Gemeinde im Bild des Leibes Christi. Er sagt, Gemeinde, das ist Leib Christi. Jesus das Haupt und wir alle miteinander, Glieder an diesem Leib, zu Jesus gehörend. Und wenn man dieses Bild ernst nimmt, wird deutlich, die Beziehung zum Haupt gibt es dann nicht ohne die Beziehung mit all denen, die hier mit dranhängen. Und noch deutlicher, ein Streit untereinander ist dann ein Streit mit Christus. Wenn wir dieses Bild des Leibes Christi ernst nehmen, ist ein Streit untereinander ein Streit mit Christus, weil wir miteinander sein Leib sind. Deshalb noch einmal, Glück gibt es nicht ohne die Gefährten. Deutlich hier. Und dieses Glück hat wesentlich etwas damit zu tun, einander ins Boot zu holen, hat wesentlich auch etwas mit unserer Diakonie zu tun. Eine Gemeinde, die die Diakonie ausblendet, verdrängt, wird keinen Segen erleben. Und dann geht die Geschichte weiter. Was Petrus hier erlebt, wirft ihn um, wirft ihn auf die Knie vor Jesus. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, Halleluja, danke dafür, dass du mir das geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das dritte deshalb, Petri heilt zum Glück, geht Jesus nicht fort. Also zum Glück nimmt er uns auch gelegentlich, auch wenn wir beten, übrigens, ich finde das auch ein gutes Gebetsbeispiel, zum Glück nimmt er uns nicht immer beim Wort, wenn wir mit ihm reden, sondern macht gelegentlich ein paar Dinge anders, als wir es ihm sagen. Aber schauen wir nochmal zunächst zu Petrus. Unser einer hätte ja tatsächlich, fromm wie wir sind, das Lobpreislied angestimmt über das, was Jesus hier getan hat. Und vielleicht nur gesagt, ey super, Jesus, weiter so. Ich finde das schon bezeichnend, was Petrus hier tut, weil er merkt, das passt nicht. Vor mir steht der lebendige Gott. Das ist nicht nur der Kumpel. Vor mir steht der Schöpfer, der Herr über die Natur und die Naturgewalten. Wer bin ich? So unvollkommen, so unheilig, egoistisch, auf mich selber fixiert, auf meine vollen Netze, auf meinen vollen Fang, auf mein Einkommen, auf das, was ich zum Leben brauche. Ist alles schön und richtig. Wir haben Verantwortung für unser Leben. Keine Frage. Worum drehen wir uns? Und Petrus merkt, hier ist der lebendige Gott und hier bin ich in einer Art, die seit dem Sündenfall nicht mehr zusammenpasst, wo der Mensch angefangen hat, sich nur noch um sich zu drehen. Geh weg. Wer da nicht Jesus, der uns zum Glück gelegentlich nicht beim Wort nimmt? Was für ein Glück, sondern der gekommen ist, um Sünder zu retten. Wer da nicht Jesus, der dafür am Kreuz gestorben ist, dass wir in unserer Unvollkommenheit nicht verloren gehen, sondern Glück erfahren in dieser Welt, einen Halt, Kraft, auch im Unglück. Leid gehört zu dieser Welt, solange es diese Welt gibt. Das wird sich nicht ändern. Wir heulen in dieser Welt. Glück ist hier, dass Jesus nicht geht, sondern da ist und trägt und hält und tröstet, nicht allein lässt. Und Glück, wie gesagt, im Hebräischen wie auch im Griechischen, gleichzeitig auch dieses selig der, glücklich der, im Griechischen und im Hebräischen dasselbe Wort wie selig der, gerettet der, dort wo Jesus eben da ist und wo auch wir nicht weggehen, sondern zu Jesus kommen, vor ihm auf die Knie gehen, Jesus, du bist mein Glück. Und Petrus hört Jesus sagen, fürchte dich nicht. Petri heil, indem wir wie Petrus vor Jesus auf die Knie gehen. Irgendwie sind es nicht gewohnt, aber ich möchte zu dieser Haltung ermutigen, auch dieser Haltung des Gebetes, vor Jesus auf die Knie zu gehen, im Beugen, in der Dankbarkeit. Was für ein Vorrecht, dass wir nicht durchs Leben tragen müssen, was unser Leben kaputt macht. Auch an Schuld, wo wir einander schuldig geworden sind, wo wir Dinge versäumen, wo wir Gott, an Gott vorbeileben. Dass wir es ihm hinlegen dürfen, dass hier Freiheit ist, Vergebung, dafür ist Jesus Mensch geworden, wow. Aufatmen dürfen. Ich denke mir manchmal, wie machen Menschen das, die Jesus nicht kennen? Wie werden sie los, was unser Leben kaputt macht? Was für ein Vorrecht, auf die Knie gehen zu dürfen, Jesus. Danke, dass du dafür gestorben bist, für das, was ich damals gesagt habe, was ich damals getan habe. Danke für deine Freiheit, die du schenkst. Also dieses Erschrecken, das hier deutlich wird. Ja, ich finde es eine spannende Erfahrung, die Petrus uns hier vorlebt. Gibt es das noch, dass wir auch über Schuld erschrecken? Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Herr, ich bring dir meine Schuld. Herr, ich bring dir. Und auch das ist dann auch für uns Christen eine wesentliche Rolle, die Schuld unserer Kirche, zu der ich gehöre. Ich bin ein Teil all dessen. Herr, ich bring dir unser Land mit seiner Schuld, wo so wenig nach dir gefragt wird. Ich bring dir das aber nicht überheblich, sondern als Teil dieser Gesellschaft, die genauso tickt. Ich bring dir unser Land. Petrus ist ein Vorbild, indem er sich hier auch nicht über andere erhebt. Er zeigt auch nicht auf die anderen, die alle viel schlimmer sind und oder die ja mindestens auch haben. Nein, ich vor Jesus. Für mich und stellvertretend. Herr, vergib. Und dann dieses Hören zu dürfen, fürchte dich nicht. Menschen und Gemeinden, die nach außen hin so drüber schweben, die alles im Griff haben, wo alles perfekt ist, wo alles flutscht, der hat keine Ausstrahlung. Natürlich wollen wir Dinge gut machen, gar keine Frage. Haben auch einen Anspruch für Jesus zur Ehre und einander auch zur Freude, keine Frage. Und trotzdem, wo alles perfekt ist, entsteht keine Gemeinschaft einander dienender Glieder des Leibes Christi, sondern eine Leistungsgesellschaft, bei der Menschen auch auf Distanz gehen, weil sie merken, ich halte dem nicht stand. Menschen leben davon, dass sie auch an uns sehen, am anderen sehen, der ist auch nicht perfekt und er steht dazu und wir sind alle miteinander angewiesen auf einen Herrn, der diesen Weg mit uns geht. Petrus geht auf die Knie und wird von Jesus wieder auf die Beine gestellt. Das vierte, zum Glück will Gott dich gebrauchen. Petri heilt, zum Glück will Gott dich gebrauchen. Jesus sagt zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein, hat Jesus damals gesagt. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Auch das ist ein Glück. Ich höre die Frage immer wieder, vor allem bei jungen Leuten, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Und das auch eher frustriert fragen. Hey, da haben wir den Sinn unseres Lebens, Menschen mitzunehmen in Gottes Ewigkeit. Menschen diesen Jesus zu zeigen, dass sie ihm begegnen und Glück erleben. Glück nicht im Sinne alles perfekt, aber einen Halt, eine Kraft im Unglück, im Leiden. Durchtragen. Perspektive, Hoffnung, Ewigkeit. Du bist zum Menschenfischer berufen, nicht mit Netz und Angelhaken. Menschenfischer hoffen auch nicht, dass ihnen Fische ins Netz gehen. Und Menschenfischer lassen ihre Fische auch nicht an der Angel zappeln, um sie dann anschließend in die Pfanne zu hauen. Machen wir nicht, macht Jesus nicht. Menschenfischer in der Nachfolge von Jesus befreien Menschen aus den Netzen dieser Welt, die sie binden. Aus den Netzen der Angst, wenn uns das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Wir Halt suchen an allen möglichen Stellen dieser Welt und bei allen möglichen Institutionen und sonst was. Menschenfischer befreien aus Bindungen, Süchten und zeigen Jesus, der Freiheit schenken will. Menschenfischer führen in die Freiheit, die wir bei Gott haben. Und ihre Angel und ihr Fischernetz sind sein Wort. Und dass wir einander erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und die gelebte Liebe, das sind unsere Angel und unser Netz. Gelebte Liebe. Ich schließe und fasse zusammen. Unsere Frage war ja, Glück ist für mich heute Morgen ein vierfaches Glück. Dass wir einen Gott haben, der redet und dass dieses Wort Kraft hat. Trost schenkt, den wir uns nicht selber schenken können. Dass da Gefährten sind, hier miteinander heute Morgen und weit darüber hinaus weltweit, die da sind, wo wir gebraucht werden, wo andere uns brauchen, wo wir Gefährten brauchen. Was für ein Glück. Ein Glück, täglich neu anfangen zu dürfen, aus seiner Gnade leben zu dürfen und ein Glück, dass Gott dich gebrauchen will und einen Plan hat für dein Leben, zu seiner Ehre, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Amen.